Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Profi. Man läuft vielleicht hier durch die Gänge, so geht es mir zumindest, und ich gehe an Ständen vorbei und ich sehe Buchcover, wo ich denke, um Gottes Willen bin ich hier in der Grafikerhölle gelandet. Also Photoshop Philipp hier nur noch am Werk. Aber man muss andererseits sagen, Moment, ich bin nicht die Zielgruppe. Ich bin nicht der, der Romans-Titel liest und der hier entsprechende Cover sieht. Es ist also auch hier ganz wichtig, wenn ich ein Cover beurteile und jetzt Genre nicht kenne, dann bin ich auch vollkommen der Falsche. Das heißt, ich brauche natürlich auch hier jemanden, der mir hilft, ein Cover zu gestalten und weiß, was macht ein Buchcover gegenüber einer Postkarte, gegenüber einem Poster besonders und anders. Der weiß, was erwarten die Leser. Welche Signale setze ich, dass ich schon mit dem Cover den Leser oder die Leserin neugierig mache, aber nichts Falsches verspreche? Das sind alles so Elemente. Also auch hier brauche ich den Profi. Das sind die wichtigsten Profis, die ich mittlerweile brauche. Und da stellt sich jetzt schon wieder die Frage, und ich komme ja so aus diesem Bereich, wo ich sehr kritisch immer dem gegenüber bin, wenn ich als Autor Geld zahlen muss. Und ich hatte ja gesagt, im Idealfall muss ich tatsächlich kein Geld zahlen, wenn ich bei den Kollegen von Tolino da drüben zum Beispiel das Buch hochlade, da gibt es keine Grundgebühr, okay. Aber wenn es jetzt losgeht, ich brauche Unterstützung beim Cover. Weil das mittlerweile nicht mehr von Hand, kann ich nicht mehr selbst machen. Ich brauche Unterstützung bei einem Lektorat. Definitiv, weil ich das nicht selbst beurteilen kann und auch nicht Familien und Freunde. So, dann kommen wir aber an den Punkt, jetzt muss ich Geld ausgeben und Geld in die Hand nehmen. Und da kommen wir natürlich bei dem allerkritischsten Punkt, den ich immer wieder erlebe, dass man natürlich jetzt entscheiden muss, bin ich gut genug, dass es sich lohnt, dass ich jetzt nochmal jemanden bezahle. Also da sage ich immer bitte Vorsicht, auch hier, man muss sich kritisch hinterfragen. Natürlich muss man immer einen Profi suchen und da gibt es sicherlich hier auch viele, die mir da helfen und die mich unterstützen, aber letztendlich hängt es auch immer an mir, denn mal ganz offen, wenn mein Text scheiße ist und den jemand lesen will, dann hilft mir auch ein gutes Cover nichts und der Lektor, der versucht noch verzweifelt da was zu retten, dann ist es einfach nichts. Also natürlich gibt es immer wieder diese Versprechungen, aber es ist das Verheerendste, wenn ich ein Buch bei einer großen Online-Plattform hochlade mit einem super Cover und mit einem super Klappentext, aber es ist einfach der Inhalt nichts. Dann habe ich sofort 1-Sterne-Wertungen, weil die Leute sagen, das Cover hat aber mehr versprochen, der Inhalt war ja wohl überhaupt nichts. Also dieser Punkt bleibt. Und der ist natürlich beim Self-Publishing, finde ich, immer nach wie vor noch der kritischste, dass ich selbst entscheiden muss, ob ich es mir wert bin, für mich Geld auszugeben, dass mir andere Leute in den Punkten, wo ich definitiv Unterstützung brauche, noch helfen. Also das sehe ich nach wie vor immer noch als kritischster Punkt, den ich auch hier häufig immer nicht abgebildet sehe, dass der Autor sich selbst kritisch hinterfragen muss, der Self-Publishing-Autor, was lohnt sich denn für mich, dass ich Geld ausgebe? Da sage ich immer vorsichtig sein, einsammeln, sich anhören, wo ist welche Unterstützung, aber im Kern muss immer noch der Text gut sein. Und ich bin ja morgen, sag hier auch nochmal was zu dem Thema, aber der wichtige Punkt ist natürlich, einen guten Text, so gibt es nicht. Das heißt immer, der muss gut für die Zielgruppe sein. Wenn ich einen Liebesroman lese, dann verzweifle ich nach der zweiten Seite, weil da Floskeln und Formulierungen drin sind, wo ich sage, um Gottes Willen. Aber den Leserinnen gefällt das und die finden es klasse und das ist denen vollkommen egal. Also insofern ist es ein guter Text, wenn es diese Leserinnen erreichen soll. Das soll nicht mich erreichen. Das muss man sich aber immer klar machen. Also für wen schreibe ich, passt das? Wie bei dem Cover, keine falschen Signale aussenden. Wenn ich irgendwie vorgebe, irgendwas zu schreiben und das löse ich nicht ein, dann rächt es sich radikal eben auch in schlechten Bewertungen. Wie war die Frage?
Gut, das war die Antwort auf die Frage. Ja, die Frage habe ich auch vergessen schon, aber das war genau die Antwort. Sind hier Fragen aus dem Publikum?
Da ist eine Frage.
Ja?
Kein Problem. Hallo.
Hallo.
Ich habe eine Frage und zwar, bin ich mir über die Reihenfolge noch nicht ganz klar. Also zum Beispiel, ich habe ein Buch geschrieben, ich würde das gerne veröffentlichen. Muss ich da zuerst das hochladen zum Beispiel und dann zum Finanzamt gehen, dass ich ein Buch geschrieben habe oder andersrum?
Oh, Finanzamt ist auch immer eine gute Frage, erlebe ich in der Tat. Also die Frage ist natürlich ganz klar, wenn ich Geld verdiene, wovon ich eigentlich immer ausgehe, dass ich für Ruhm und Ehre vielleicht schreibe und irgendwo Bestseller-Autor, möchte ich auch Geld verdienen. Und die Frage ist immer, wie muss ich mit dem Finanzamt machen und. Es gibt viele Punkte, da muss ich mir sofort Gedanken machen, denn da habe ich ein Problem, wenn ich etwas veröffentliche. Zum Beispiel, wenn ich einen Titel verwende, den es schon gibt. Oder wenn ich mich bei Bildmaterial bediene, was ich nicht darf. Im Falle des Geldverdienens sage ich immer ganz klar, langsam. Zumindest da ist das Gute, da können Sie vieles im Nachhinein dann auch noch klären. Also, ganz konkret gefragt, wie muss ich es mit dem Finanzamt? Bin ich selbstständig? Bin ich freiberuflich? Muss ich ein Unternehmen? Muss ich auf mein Rathaus gehen und einen Gewerbeschein holen? Würde ich erstmal alles sagen, erstmal machen. Denn wenn Sie es machen, dann entscheidet sich in gewisser Weise auch tatsächlich, ob es passiert. Wenn Sie am Ende des Jahres 25.000 Euro eingenommen haben, dann wow. Aber dann können Sie nochmal mit dem Steuerberater sprechen. Sie werden wahrscheinlich immer auf jeden Fall sich auf den Standpunkt stellen, sollte man immer, egal ob man jetzt Self-Publisher oder bei einem Verlag ist, als Autor ist meine Tätigkeit das Schreiben, entweder journalistisch oder künstlerisch. Mit anderen Worten, ganz klar eine freiberufliche Tätigkeit. Und dann würde ich immer noch mit dem Steuerberater auch sprechen, was der dann meint. Aber die Wirklichkeit sieht leider dann doch so aus, dass man Ende des Jahres sagt, oh, meine Oma hat es gekauft und meine Mutter dann doch und oh, jemand, den kenne ich nicht. So ist die Realität all dessen, was man hier auch vorgespiegelt, der Großteil hat dann 20 Euro am Ende des Jahres eingenommen und dann geben sie es bei ihrer Lohnsteuererklärung, wenn sie ganz ehrlich sind, dann auch an als Nebeneinnahmen und gut ist. Natürlich weiß ich, dass viele eher aus dem Hintergrund fragen, sie möchten das Notebook absetzen und das Arbeitszimmer und den Firmenwagen und die Dienstreise und nach Klagenfurt muss man ja, um die Konkurrenz zu beobachten und bei der Nobelpreisverleihung vielleicht schon mal hin, dass wenn man selber da vorne steht, ein bisschen so die Atmosphäre. Also das will ich alles absetzen, das wird mir ja immer wieder suggeriert und am Ende kriege ich es dann wieder gezahlt. Aber auch da eben vorsichtig sein, weil wenn Sie das alles absetzen und dem Finanzamt einreichen und das Finanzamt fragt dann und Sie sagen, vielleicht im ersten Jahr, 20 Euro jetzt eingenommen, dann sagen die, gut, okay. Aber schon im zweiten und dritten Jahr werden die dann sagen, also, hören Sie mal, das ist Ihr Hobby, das ist Liebhaberei, was Sie da machen, aber das hat nichts mit irgendwie einem erkennbaren Sinn zu tun, dass Sie tatsächlich mal in schwarze Zahlen kommen. Und dann wird es schwierig sein, das alles abzusetzen. Also auch da rate ich eher dazu, da mal vorsichtig zu sein, denn sonst wird das irgendwie dann irgendwann nicht mehr klappen. Also in der Hinsicht brauchen Sie sozusagen erstmal das langsam angehen. Aber in anderen, gerade in rechtlichen Dingen, da steht ja der Rechtsanwalt, aber da sind es dann halt wirklich Dinge, die Sie die beachten müssen. Also ich hatte schon gesagt, der Titel darf es natürlich nicht schon geben. Sie dürfen sich eben auch nicht falsch zitieren oder falscher Texte bedienen und. Dann kriegen Sie von Anfang an ein Problem, wenn Sie da was machen und agieren. Aber in der Hinsicht, so sehr ich Ihnen wünsche, dass Sie 25.000 Euro und mehr verdienen, aber leider zeigt meine Praxis, es ist schwierig. Weil natürlich auch im Self-Publishing, da laufen die Stars und ich sehe jetzt hier immer auf den Gängen erstaunlicherweise auch immer wieder die gleichen, die vor 2 oder 3 oder 4 Jahren schon als Erfolgsautor gehandelt wurden. Und auch da merkt man, dass die Luft da oben irgendwie dünn ist, dass es immer die gleichen sind, so wie auch Sebastian Fitzek immer da ist, weil er ist immer der Erfolgreiche. Und natürlich kann ich sagen, boah, Sebastian Fitzek, so erfolgreich möchte ich auch mal werden. Kann man machen, wünsche ich jedem, dass es klappt. Aber es ist ein steiniger Weg.
Ja, und gerade zu dem Thema Finanzamt vielleicht nochmal kurz. Sie haben ja im ersten Jahr auch die noch, wenn Sie richtig erfolgreich sind, sind Sie ja noch Kleinunternehmer. Da haben Sie sowieso noch die Freigrenze von 17.500 Euro im Jahr. Also wenn Sie im Laufe des Jahres merken, diese 17.500 Euro, die knacken Sie, dann würde ich vielleicht mal langsam mit dem Steuerberater Kontakt aufnehmen. Aber das ist, glaube ich, in der Regel nicht der Fall.
Ja, danke für die Zahl, die ich jedes Mal auch immer vergesse.
Ja, ich vergesse sie auch.
Aber
vor allem, man muss ja noch runterrechnen, wenn man es, das ist auch recht auf einem Jahr, 12 Monate, wenn Sie aber im Laufe des Jahres erst anfangen, dann müssen Sie mal einen Monat noch abrechnen, dann sind es nicht 17.500, dann sind es weniger. Müssen wir auch mal ein bisschen nachrechnen. Aber wie gesagt, wenn Sie so eine Größenordnung erreichen, dann würde ich mal zum Steuerberater langsam gehen, aber sonst ist das kein Thema. Ja, da ist eine Frage, ja?
Ja, ich habe eine Frage, und zwar, Sie hatten das gerade schon erwähnt, der Titel, wie findet man das raus? Ich meine, in heutigen Zeiten, Google und so, aber vielleicht übersieht man was, und was ist, wenn man was übersieht und dann zufällig aus Versehen doch irgendwie einen Text rausbringt, den es schon gibt?
Ja, dann könnte es Probleme geben, aber das
wie umgeht man das?
Ja, das Problem beim Titel ist in der Tat, dass es keine Datenbank und nichts gibt, wo man wirklich nachschauen könnte, also bei patentrechtlichen Dingen, da gibt es irgendwelche Patentregister und, wo man nachschauen kann, ist diese Marke schon geschützt und für welchen Bereich. Bei einem Buchtitel gibt es das nicht. Ich hatte letztes Jahr auch Reinhard Riesen von Random House Justiziar, der mir das auch von Verlagsseite dann bestätigt. Es gibt keinen Verzeichnis. Das heißt, wenn ich als Self-Publisher jetzt mir einen Titel ausgedacht habe, dann ist es zumindest rechtlich so, wenn ich den Titel das erste Mal verwendet habe, ist der auch ab diesem Zeitpunkt geschützt für mich. Und jetzt muss ich natürlich sicherstellen, dass es den nicht schon gibt. Mit anderen Worten, ich muss die Klassiker bedienen. Das machen auch die Verlage nicht anders. Ich recherchiere bei den großen Online-Plattformen, dessen Namen ich nicht nennen möchte, oder ich recherchiere im Verzeichnis der lieferbaren Bücher, oder ich google einfach und ob es so einen Titel gibt, so oder ähnlich. Self-Publishern, ich meine, ich bin kein Jurist, der steht da, aber der wird es mir hoffentlich bestätigen, ich empfehle aber Self-Publishern immer, wenn es irgendwie eine Art von Nähe gibt, die mit gesunden, selbst wenn man sagt, na ja, aber der Artikel ist so ein bisschen anders und da heißt, bei Self-Publishing immer die Finger weg. Weil wenn gerade ein Verlag diesen Titel schon hat, dann hat der Verlag eine Rechtsabteilung und hat viel Geld auch für solche Dinge schon zurückgelegt. Als Self-Publisher würde ich das nie in Kauf nehmen. Verlage können das. Die kennen sich auch untereinander und die sagen, Mensch, ihr habt aber im letzten Jahr auch mit dem Autor, da seid ihr uns ein bisschen nahe gerückt, dann können wir auch mal einen Titel verwenden. Da geht man anders miteinander um. Aber als Self-Publisher würde ich auf jeden Fall zumindest mit den genannten Quellen, wenn ich die recherchiert habe, sicherstellen, dass ich da nichts verwende, was es so schon gibt. Das ist mit eins der wichtigsten Dinge. Gewisse Risiken gibt es immer, dann brauche ich auch gar nicht mit Self-Publishing anfangen. Es gibt sowas wie Titelschutz anmelden, wo manche Leute vielleicht den Titel schon, es geht über ein halbes Jahr, geschützt haben. Da könnte ich dummerweise das nicht wissen. Ein Restrisiko bleibt natürlich immer. Aber das muss ich generell eingehen. Aber ansonsten ist anders gesagt wiederum der Vorteil, dass wenn ich den Titel eben verwende, dann ist er geschützt mit der Veröffentlichung des Buches. Den muss ich nicht anmelden oder den muss ich nicht irgendwie eintragen. Das nicht. Das ist zumindest das Schöne umgekehrt.
Also das heißt, wenn ich das jetzt mit meinem Titel veröffentliche, dann ist es quasi zunächst erstmal mein Titel.
Ja, wenn okay. Es den nicht so gibt, ist es quasi dann Ihr Titel, dann hat dieses Buch diesen Titel und dann ist es soweit auch geschützt. Also das kostet sozusagen auch kein Geld, Sie müssen es irgendwo eintragen. Das ist so ein wichtiger Aspekt dabei, den man beim Titel beachten sollte. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch erwähnen beim Titel. Ja, aber das ist so das Wichtigste. Aber natürlich beim Titel müssen Sie gucken wiederum, wie originell ist der. Auch da gilt, wie vorhin schon gesagt, keine falschen Signale aussenden. Auch Titel ist Bestandteil von gewissen Erwartungen, dass sie also auch der Titel. Und der Titel, ganz wichtig, ist natürlich auch eines der Marketinginstrumente. Das heißt, man muss auch da Leute fragen, am besten so die Straßenumfrage. Sag mal, was hältst du von dem Titel? Was denkst du, ist das für ein Buch? nicht nur googeln, ob es den Titel schon ähnlich gibt, sondern was gibt es generell mit dem Titel noch? Ist vielleicht auch eine Art Alleinstellungsmerkmal für mich, dass ich diesen Titel habe, um dann bei Google wiederum gut gefunden zu werden. Also da gibt es natürlich auch viele Aspekte, die ich in Sachen Titel einfach auch berücksichtigen muss. Auch die Länge von Titeln. So sehr manchmal lange Titel auch verwendet werden, ist manchmal
schon schwierig. Schon ein halbes Buch als Titel schon.
Ja, wenn der Titel zu lang ist, passt er nicht im Google-Suchergebnis. Solche banalen Dinge auch, ne?
Okay, danke.
Sind weitere Fragen? Sonst stelle ich noch eine.
Du kannst mir noch eine stellen, ja.
Abschließende Frage, wir haben jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit. Es gibt ja jetzt extrem viele Self-Publishing-Unternehmen, ohne dass wir jetzt Namen nennen, aber worauf sollte man konkret achten? Wovon unterscheidet sich ein guter Self-Publisher von einem schlechten? Oder woran sehe ich das sofort?
Bei den Unternehmen meinst du ja.
Bei den Unternehmen, ja.
Naja, sagen wir es ganz offen, an der Stelle kann ich es. Es gibt zwei große, wichtige Plattformen für Deutschland, für Self-Publisher. Die eine Plattform ist Amazon und die andere Plattform sind all die, die sich bei Tolino angeschlossen haben. Also über Tolino Media komme ich ja zum Beispiel sehr schnell in alle wichtigen großen deutschen Online-Plattformen von Thalia.de, Osiander.de, Meiersche.de und. Das sind die wichtigsten, wenn zumindest jetzt mal das E-Book betrifft. Vorteil bei beiden ist, sie verlangen keine Exklusivität. Wenn ich zu dem einen gehe, kann ich die Datei auch bei dem anderen hochladen. Das ist zum Beispiel sehr wichtig, weil wenn ich bei einem Verlag bin und einen Verlagsvertrag habe, da verlangt der Verlag ja Exklusivität. Da kann ich ja nicht zum anderen Verlag gehen, der mein Buch nochmal veröffentlicht. Aber beim Self-Publishing, bei diesen beiden großen Plattformen ist das der Fall. Es kostet mich keine Grundgebühr, das da einzustellen. Das ist auch sehr wichtig. Sobald ich anfange, über einen Dienstleister zu gehen, wie auch immer der ausschaut, dann krallt der sich meistens was von der Provision. Und da muss ich natürlich gucken, dann bleibt nicht mehr ganz so viel übrig. Aber das sind die beiden wichtigsten. Und nochmal, was ich gesagt habe, du kannst wirklich das veröffentlichen, ohne dass es dann Geld kostet, aber die Kosten sind tatsächlich bei der Unterstützung, bei den genannten Dingen, da fängt es an. Und da muss man halt bei diesen Versprechungen halt nochmal genau hinhören. Ich würde wirklich sagen, fangt mal mit diesen beiden großen Plattformen an, darüber zu gehen. Hoffentlich habt ihr einen guten Coverdesigner und ein gutes Lektorat. Dann bedient ihr schon mal E-Book-mäßig einen Großteil des Marktes. Und der zweite Schritt ist dann natürlich immer wieder, jetzt möchte ich aber gedruckt erscheinen, weil die Leute halt vielleicht doch noch nicht alle die E-Book-Reader haben, nicht jeder hat einen Tolino zu Hause oder sonst wie. Das heißt, ich möchte jetzt gedruckt haben. Und dann muss man einfach auch nochmal vergleichen. Es gibt da auch große bekannte Namen, die lange auf dem Markt sind. Ich tue mir immer schwer. Ich kann jetzt nicht sagen, der eine ist besser als der andere, der dahinter seinen Stand hat. Denn wenn ich mit Autoren rede über Self-Publishing-Dienstleister oder Print-on-Demand-Dienstleister, dann höre ich von den Autoren immer sehr unterschiedlich. Dann sagen die, geh bloß nicht, oh Gott, da hatte ich nur Probleme. Und der andere erzählt das. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass es ein großer Bekannter ist, die meistens auch die Verbindung haben, dass das Buch auch wirklich im Buchhandel dann verfügbar ist, verfügbar gemacht werden kann. Das ist sicherlich wichtig. Es gibt viele Dienstleister, die in 3 Jahren dann sicherlich nicht mehr hier sein werden. Aber selbst bei den Großen gibt es Fusionen und Zusammenschlüsse und alles ist im Wandel nach wie vor. Aber wenn Sie zumindest einem großen Konzern angehören, ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer, dass Sie in 2 oder 3 Jahren nicht mehr da sind. Also das, denke ich, ist wichtig. Und immer, idealerweise immer auf Provisionsbasis sollte das Ganze funktionieren. Also wenn ich ein Buch verkaufe, dann kriegt der Dienstleister ein bisschen was und dann kriege ich auch einen Teil. Sobald es anfängt mit Grundgebühren und irgendwie laufende Kosten, da wäre ich dann sehr vorsichtig. Und wenn einem dann noch versucht wird, diese Zusatzmodule zu verkaufen, hier Cover-Modul kostet mal x Euro und Lektorat nochmal y Euro und Konvertierung nochmal dieses und dann kannst du unser Marketingpaket dazu buchen, hatte ich gesagt, vorsichtig sein.
Genau, und auch da würde ich mir jedes Mal nochmal genau den Vertrag anschauen bei Self-Publishing. Darauf achten, dass man auch jederzeit wieder rauskommt aus diesen Verträgen. Das ist natürlich ein Vorteil bei Self-Publishing. Bei Verlagen haben sie 30 Jahre bis über den Tod hinaus die Rechte weg. Passen Sie auf, dass Sie das beim Self-Publishing nicht tun. Das ist gerade der Vorteil, dass Sie schnell reagieren können.
Also idealerweise kann ich wirklich auch schnell kündigen. Genau. Das ist bei den genannten zwei großen Plattformen überhaupt kein Problem, wenn ich nicht wieder mich in irgendwelche Sonderfallen treiben lasse. Aber das ist schon sehr wichtig. Viele Dienstleister versuchen zumindest teilweise auch heute noch Rechte über 1-2 Jahre an sich zu reißen oder länger sogar, weil sie vielleicht denken, da ist doch eine Perle unter diesen Self-Publishern. Und dann meldet sich vielleicht tatsächlich irgendwie ein Verlag oder sonst wie, aber dann habe ich selber nicht mehr das Recht, über diesen Titel zu entscheiden, weil sich dieser Dienstleister diese Rechte an sich gezogen hat. Und das war mir in dem Moment vielleicht vollkommen egal, aber plötzlich merke ich, ich kann nicht mehr über mein eigenes Buch entscheiden. Aber eigentlich war das doch nur ein Dienstleister, der soll das Ding nur für mich drucken. Warum darf ich jetzt meinen eigenen Text nicht mehr veröffentlichen? Dann ist das ein Problem. Also Vertragslaufzeiten sind ein Punkt, wo ich genau hinschauen sollte. Und idealerweise kann ich wirklich eher so auf Monatsebene bei Self-Publishing-Dienstleistern wohlgemerkt kündigen, nicht bei Verlagen.
Genau. Also darauf genau achten, dass man da schnell rauskommt. Das ist gerade der Vorteil des Self-Publishings, dass man schnell reagieren kann, schnell einerseits das Produkt auf dem Markt hat, das Buch, andererseits es aber auch schnell wieder rausnehmen kann und wenn ein Verlag Interesse hat, vielleicht einen Verlag anbieten kann oder dann sofort dort flexibel ist. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir sind soweit auch durch. Die Zeit läuft ja immer wie bei so einem Thema, schafft man gar nicht alles, aber wir haben doch, glaube ich, einen sehr guten Überblick bekommen. Ganz vielen Dank.
Ja, ich danke dir. Danke Ihnen.
Ich möchte noch, genau, ein paar Punkte sagen, was morgen hier an der gleichen Stelle uns erwartet. Also wir machen das, wie gesagt, im Bundesverband junger Autoren zu unserem 30-jährigen Jubiläum in diesem Jahr an jedem Tag, an jedem Messetag um die gleiche Uhrzeit von 14 Uhr bis 15.30 Uhr hier immer eine Veranstaltung. Morgen wird also, das wird aber auch später da angeschlagen sein, aber wird es so sein, dass morgen eine Podiumsdiskussion hier stattfindet unter dem Titel Organisiert euch, vernetzt euch. Autoreninitiativen stellen sich vor, vom Erstautor zum Berufsautor. Also wir werden mal einen breiten Überblick geben, was Autorenverbände tun, was man dort machen kann, was man als junger Autor gerade auch an Möglichkeiten hat, was es für vielfältige Initiativen gibt, Autoreninitiativen. Das wird morgen auf der Bühne sein. Am Samstag werden wir hier an dieser Stelle Titus Müller hören, der zum Thema über seinen persönlichen Weg als junger Autor zum erfolgreichen Autor berichten wird, also vom Start in den Autorenberuf. Wann ist es Zeit, den Hafen zu verlassen, welche Klippen umschifft werden müssen, wie man unter Volldampf die literarischen Weltmeere erobert, so heißt der Untertitel. Und danach haben wir noch am Samstag hier eine Diskussion über junge Literatur in Zeiten des Populismus. All das wird aber auch angeschlagen sein. Dann gibt es noch morgen hier einen Autorenrundgang, wer sich dafür interessiert. Da werden wir so ein paar Messestände mal anlaufen. Da kann man sich anmelden am Infopoint morgen vor der Veranstaltung. Das beginnt dann um 16.30 Uhr morgen, genau. Wer da Interesse hat, findet das aber auch auf der Webseite von der Buchmesse und findet es auch im Veranstaltungskalender, den ich hier auch irgendwo habe. Weiß jetzt nicht, ist verloren gegangen. Okay, da steht es auch drin. Ansonsten gerne für Rückfragen sich auch gerne an uns wenden und ich gebe jetzt einfach die Bühne weiter an die nächste Veranstaltung. Ich weiß gar nicht, welche das ist, aber ich gebe mal einfach weiter. Sie ganz schön dazu, ne? Also ganz herzlichen Dank.
Ich habe mich einfach schon mal ausgebreitet, genau. Weil ich hätte sonst so ein Intro machen können mit Musik und so, aber ich wusste das nicht, dass das geht.
Das nächste Mal.
Ja. Ja, gut. Welches Mikro ist denn jetzt an? Okay.
Ich möchte also freilich
gehen. Ja, das ist nicht so schön. Ja, das wäre mir lieber. Genau, finde ich besser.
Okay, hört man mich ja, ne? Ja.
Wollen wir schon anfangen?
Echt? Okay. Cool. Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen auf meiner ersten Lesung auf der Leipziger Buchmesse. Ja, mein Name ist Tabea Ismaienberg und ich bin Selbstpublisherin, also eine Autorin, die im Selbstverlag veröffentlicht, so wie das vorhin also auch das Thema war. Ja, ich bin das erste Mal auf der Leipziger Buchmesse als Ausstellerin. Und das fühlt sich schon wirklich aufregend und emotional an. Ja, das passt dann gleich zur Überleitung zu meinen Romanen, weil die fühlen sich auch aufregend und emotional an. 2013 habe ich das erste Buch veröffentlicht. Der Titel war Tiefseeperle, ein Roman voll fesselnder Leidenschaft. Das ist ein BDSM-Liebesroman. Und bei diesem Genre bin ich dann sozusagen hängen geblieben, um es mal so ganz salopp zu formulieren. Aber die bizarr-erotischen Szenen, Elemente sind nicht nur das eine, sondern meine Protagonisten erleben stets einen aufregenden Weg bis zu ihrem glücklichen Happy End. Oftmals verbergen sich Geheimnisse, die es zu ergründen gilt. Ja, in dem Zusammenhang möchte ich heute aus dem Buch On Fire, Gefährliche Liebe lesen. Es ist ein prickelnder Liebesroman mit vielen sinnlichen Momenten, der sie in eine Welt entführt, die nicht immer nur schwarz oder weiß zu scheinen scheint. Das Kapitel heißt Die ewige Geliebte. Seltsam, wie viele sich nicht lieben, aber in einer Beziehung leben. Noch seltsamer, wie viele sich lieben, aber nicht zusammen sind. Es geht hier um Sue, sie ist Profilerin und wird für einen Mordfall nach Liverpool als Profilerin abberufen. Sie ist aber nicht bei der Sache, weil sie nach langen Jahren ihre Jugendliebe Leon wieder getroffen hat. Und er ist aber verheiratet und trägt auch ein Geheimnis in sich. Und trotz dieses brisanten Mordfalles, beziehungsweise einer Mordserie, kann sie sich einfach nicht auf den Fall konzentrieren, weil Liverpool auch noch die Heimatstadt von Leon ist. Und so nehmen die Dinge ihren Lauf. Um gelassener zu werden, entschied sie sich, in eine der zahlreichen Ladenpassagen zu gehen, um das zu tun, was die meisten Frauen von ihrer Unzufriedenheit oder dem Unglücklichsein ablenkten: shoppen, bis die Kreditkarte glühte. Durch das regnerische Wetter herrschte an diesem frühen Abend großer Trubel in den Geschäften. Unzählige Familien flanierten durch die Galerie. Sue wanderte zunächst lustlos durch die Läden und konnte sich nicht entscheiden, etwas zu kaufen. Ihr Blick auf die Auslagen einer Parfümerie entlockte ihr einen Seufzer. Der Herrenduft, den Lenon benutzte, wurde durch großflächig ausgestellt. Für eine Sekunde schloss sie die Augen und konnte seinen Geruch wahrnehmen. Sie liebte es, ihn zu riechen. ob sie ihm einen Flakon schenken sollte? Nach kurzem Hin und Her entschied sie sich dagegen. In beruflichen Dingen agierte sie souverän, aber in privaten Dingen wusste sie momentan gar nicht so richtig, wie sie sich verhalten sollte. Ein paar Meter weiter, in einem Juwelierladen, erweckte eine Uhr ihr Interesse. Diese Fliegeruhr, die für Männer designt worden war, stand schon länger auf ihrer Wunschliste. Sue liebte große Uhren. Für die zierlichen Modelle, wie sie überwiegend für Frauen angeboten wurden, konnte sie sich nicht begeistern. Beim Betrachten des Kaufpreises musste sie erneut schlucken. Nach einem Augenblick des Zögerns betrat sie den Laden. »Ich kann sie ja ruhig mal anprobieren«, murmelte sie und ließ sich das Stück der Begierde von dem Verkäufer zeigen. »Auch wenn es ein Herrenmodell ist, passt es ausgesprochen gut zu Ihnen«, bestätigte dieser, als Sue sie angelegt hatte. »Ich überlege schon ewig, ob ich mir die Uhr gönnen soll«, gestand sie sich ein. Sie hielt ihren Arm gestreckt, um den Anblick besser einschätzen zu können. »Wir könnten das Armband für Sie enger machen lassen«, schlug der emsige Verkaufsberater vor. Sue atmete tief ein und urplötzlich war der Impuls zur Kaufentscheidung erwacht. »Okay, ich kaufe sie«, sagte sie mit fester Stimme. »Man gönnt sich ja sonst nichts.« »Ja, da sagen Sie was«, wurde sie von einer Dame in einem eleganten Kostüm bestätigt, die sich zu Ihnen gesellt hatte. »Wenn Sie noch etwas zu erledigen haben, nehmen wir die Änderung sofort vor.« Sue nickte und ein Glücksgefühl durchflutete sie. Der Belohnungseffekt zeigte sich wie in einem Lehrbuch für Psychologie. Mit dem Kauf der Uhr wurde das Kaufrauschgehen in Sue geweckt. Aus heiterem Himmel fanden unzählige Sachen ihr Interesse und später in ihre Tüte. Mit jedem weiteren Einkauf besserte sich Sues Stimmung. Ein herrlich simpler Instinkt, sich durch Konsum befriedigen zu können. Beschwingt betrat sie mit etlichen Tragetaschen und einem Kaffeebecher in der Hand zum zweiten Mal das Juweliergeschäft. Als sie eintrat, hörte sie das Kreischen eines Kindes, welches deutlich seinen Unwillen signalisierte. Die Mutter wirkte ebenso genervt wie die Verkäuferin. Das Mädchen stapfte trotzig mit dem Fuß auf. »Ich will hier nicht sein«, maulte es laut. »Nur noch einen Moment«, versuchte die Frau, ihre Tochter zu beruhigen. »Nein, ich will das jetzt nicht«, blärrte die Kleine unartig. Sue rollte die Augen und wartete mit dem Rücken zur Tür auf die Herausgabe ihrer Uhr. Die Unruhe in dem Laden begann sie zu nerven. Sie nippte an ihrem viel zu heißen Kaffee und verbrannte sich die Zunge. Ihr Stresspegel stieg ständig an. Am liebsten hätte sie sich bei dieser Mutter beschwert. Allerdings würde sie vermutlich nichts erreichen. Mamis reagierten in der Regel empfindlich, wenn man sich über ihre lieben Kleinen negativ äußerte. Sprüche wie »Sie waren doch auch mal klein« oder »Sie mögen wohl keine Kinder« wollte sie sich so in diesem Moment ersparen. »Ann, würdest du bitte nicht so herumschreien?« vernahm Sue plötzlich eine Männerstimme. In dem Bruchteil einer Sekunde jagte eine heiße, anschließend eine kalte Welle durch ihren Körper und ihre Beine fühlten sich wie Pudding an. Wenn sich herausstellte, dass sich ihre Befürchtung bewahrheitete, würde sie auf der Stelle tot umfallen. »Wie konnte das sein? In Liverpool gab es zig Einkaufspassagen.« »Daddy, Daddy«, rief Ann. Das Mädchen stürmte an ihr vorbei, rempelte sie dabei an und so fiel der Kaffeebecher aus ihrer zittrigen Hand. Der Deckel sprang ab und der Kaffee spritzte auf Sus Schuh und ihre Hose. Mit rasendem Herzen wagte sie einen verstohlenen Blick. Ja, sie hatte sich nicht geirrt. Da stand er, mit einem weiteren Kind an der Hand und näherte sich ihr. »Nun nicht hinschauen. Vielleicht erkennt er mich ja nicht«, dachte sie panisch und wusste, dass das einer frommen Wunschvorstellung glich. Es fühlte sich an, als bohrten sich Leons Blicke in ihren Körper. Sie schluckte und ein dicker Kloß hatte sich in ihrem Hals gebildet. Sue hatte das Gefühl, nicht mehr atmen zu können. Ihr Kopf begann zu glühen. Gegen all diese Reaktionen konnte sie nicht ankämpfen und war der Herrschaftsgewalt der Liebe hilflos ausgeliefert.
Hier ist es langweilig und doof. Mom ist gemein, hörte sie das Kind jammern.
Ah, du bist aber heute unleidlich, vernahm sie seine Worte. Das hatten wir anders verabredet. Wie paralysiert starrte Sue auf die bräunliche Brühe, die sich auf dem Boden verteilte.
Ah, das tut mir schrecklich leid, wurde Sue unvermittelt von Leons Frau angesprochen, die sofort auf sie zugekommen war.
Ein banaler Satz, der Sue zusammenzucken ließ. Sie hob den Kopf und sah in das Gesicht ihrer Widersacherin. So sah also die Frau aus, die ihr es unmöglich machte, mit dem Mann, den sie liebte, eine Beziehung zu führen. Mit ihr teilte er sein wahres Leben. Sie war es, die abends mit ihm einschlafen durfte. »Kann ich Ihnen behilflich sein?« bot sie freundlich ihre Hilfe an und wollte Sue mit einer entschuldigenden Geste am Arm berühren.
»Es ist nichts passiert«,
stammelte Sue und wich zurück, so als stände der Teufel leibhaftig vor ihr. Die Verkäuferin eilte mit einem Tuch herbei und entschuldigte sich ebenfalls wortgewaltig. Langsam drehte sich Sue um. »Ist alles in Ordnung?« fragte die Widersacherin, da Sue blass geworden war. Leon nahm seine Tochter auf den Arm und ihre Blicke kreuzten sich. Sues Herz klopfte heftiger gegen ihre Brust. Immer wenn er sie mit seinen faszinierenden Augen ansah, fühlte sie sich wie verzaubert. Die Verkäuferin wischte den Boden und tupfte Sues Hose und Schuhe ab. Wie in Zeitlupe spielte sich die Szene vor Sue ab. Alles, was gesagt wurde, drang lediglich wie durch einen Nebelschleier gefiltert zu ihr durch. Sie hatte gewusst, dass es eine Frau und zwei kleine Kinder gab. Kein schöner Gedanke, aber direkt damit konfrontiert zu werden, das fühlte sie schrecklich an. Der Stich in ihrem Herzen und ihrer Seele schmerzte nahezu unerträglich. »Ich möchte mich ebenfalls entschuldigen, dass meine Tochter sie angerempelt hat«, sagte er mit ruhiger Stimme. »Entweder ist es ihm gleichgültig«, dachte Sue irritiert, »oder er ist in der Lage, es so geschickt zu verbergen.« Nichts ließ darauf schließen, dass ihn die zufällige Begegnung und das Kaffeedilemma überraschten.
»Ja, das kann passieren«, murmelte Sue und starrte ihn an. Dabei spürte sie, wie Leons Frau sie misstrauisch beäugte.
»Du musst dich zusammenreißen«, befahl sich Sue. »Nicht, dass sie noch etwas merkt.« Für einen Augenblick schloss sie ihre Augen, um sich zu beruhigen. »Du jagst die schlimmsten Verbrecher und bleibst cool, aber wenn dieser Mann dich nur ansieht, klappst du wie ein Kartenhaus bei einem klitzekleinen Luftzug zusammen.« Doch sämtliche rationalen Überlegungen fanden auf ihrer Gefühlsebene kein Gehör. »Mrs.«, drang die Stimme der Verkäuferin an ihr Ohr, »ist Ihnen nicht gut?« So drehte sich zu ihr um und schüttelte den Kopf. »Nein, nein, es ist alles okay«, sagte sie. Erneut wanderte ihr Blick zu Leon, der an seine Frau herangetreten war. Die eine Tochter hielt er nach wie vor auf dem Arm, die andere hatte seine Hand genommen. Das Bild einer intakten Familie, die bummeln geht, dachte Sue verbittert. »Wenn er sie jetzt küsst, schreie ich.«
»Ich wünsche Ihnen trotzdem viel Freude mit dem schönen Stück«, hörte sie die Worte der Verkäuferin wie aus der Ferne.
»Falls Ihnen Reinigungskosten entstehen, übernehmen wir diese natürlich sehr gern.«
»Oder wir«, bot sich Leons Frau an.
»Kannst du nicht einfach den Mund halten?«, dachte Sue gehässig und ignorierte ihr Angebot, griff wortlos nach der Tüte und verließ wie ferngesteuert das Geschäft. Sie registrierte, dass Leons Frau ihr verwundert nachblickte. Aber ihr war es gleichgültig, welchen Eindruck sie hinterließ. Der Fluchtgedanke überlagerte alles andere. Hastig bahnte sie sich den Weg durch die unzähligen Menschen. Das Gefühl, nicht mehr atmen zu können, nahm zu.
Was wollt ihr das Schicksal damit mitteilen? Eine Mahnung, einer Frau mit 2 Kindern nicht den Mann wegzunehmen? Eines hatte ihr das unerwartete Aufeinandertreffen erneut deutlich gezeigt. Sie liebte ihn. Der Gedanke, dass er gebunden war, zerriss ihr das Herz. Wie sollte es weitergehen? Sie konnte es sich in diesen Minuten, als sie aus der Galerie vor ihren eigenen Gefühlen flüchtete, nicht beantworten. Trotz des ungemütlichen Wetters wanderte Sue gedankenverloren durch die Straßen. Hatte sie sich kindisch verhalten? Hätte sie sich dem zufälligen Zusammentreffen souveräner stellen sollen? Aber sie hatte sich in diesem Augenblick völlig überfordert gefühlt. In der Vergangenheit hatte es ihr keine Probleme bereitet, den Status der ewigen Geliebten einzunehmen. Bei Paul nicht und auch nicht bei den anderen, mit denen sie eine sexuelle Verbindung eingegangen war. Die Frage, warum sie sich so oft auf verheiratete Männer eingelassen hatte, hatte sie sich vermehrt gestellt und sich die Antwort darauf immer vorenthalten. Ehrlich reflektiert war es von ihr gewollt, da es eine ernstzunehmende Beziehung weitgehend ausschloss. Es war immer ein leichtes gewesen, sich allen Verpflichtungen zu entziehen. Und sobald ihr ein Mann zu nahe gekommen war, hatte sie sich in ihr Schneckenhaus verkrochen. Das heutige Erlebnis und Ereignis offenbarte deutlich ihre emotionale Blockade. Mit Leon entpuppte sich ihre Strategie als großes Problem. Eine der vielen Schaufensterscheiben spiegelte ihr eine Frau, die vom Regen durchnässt und mit etlichen Einkaufstüten durch die Straßen von Liverpool lief. Kopflos und mit einem schmerzenden Herzen. Nein, so durfte es nicht weitergehen. Neben der Erkenntnis, dass sie Leon liebte, hatte die Einsicht Einzug gehalten, dass er sich vermutlich um keinen Preis von seiner Familie löste. Er hatte ein geordnetes Leben, einen Beruf, ein Haus und 2 kleine Mädchen. Aufgrund seiner Herkunft hatte er sich das alles hart erarbeiten müssen. Niemals würde er diese Komfortzone verlassen. Pragmatisch betrachtet konnte Sue ihn verstehen. Sie hatte sich etwas eingeredet, da sie früher unzertrennlich gewesen waren. Der Wunsch, dass ihre gemeinsame Vergangenheit auch bei ihm ein tieferes Gefühl auslöste, hatte ihr den Blick auf die Realität vernebelt. Wieso hatte er ihr nicht einmal die Telefonnummer von ihm? Warum sprach er nie über sein Leben und machte ein solches Geheimnis daraus? Die Worte, dass jeder in seiner Welt verweilen sollte, um den Zauber nicht zu zerstören, bekamen urplötzlich einen faden Beigeschmack und kamen ihr vor wie eine Farce. Die Lüge eines verheirateten Mannes, der es genoss, von einer Frau, wie sie es war, vergöttert zu werden. Denn sie hatte ihm deutlich signalisiert, wie sehr sie ihn liebte. Ja, ob sie jetzt so mit Leon zusammenkommt und welches Geheimnis Leon mit sich herumträgt, ja, das können Sie in dem Roman On Fire, Gefährliche Liebe nachlesen. Ja, und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt hier in Leipzig.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.